Haus hingepackt. Ich bin mir sicher, dass sie irgendwo sein müssen.
Da sind sie ja. Studio Großstadtballett. Zwei Logenplätze heute Abend. Perfekt. Heute gönne ich mir etwas Kultur. Statt einem Sterni gibt es Chardonnay und gefahren wird mit der BVG. Nun aber die Ohren gespitzt für Berlins gut aussehendsten Podcast. Bühne frei für das Studio Großstadtballett. Herzlich willkommen im Studio Großstadtballett.
Eine Bar ist wie eine Affäre. Intim, nicht prätentiös, es dürfen nicht allzu viele Leute davon wissen. Nichts muss, alles kann.
Und damit herzlich willkommen hier im Studio Großstadtballett. Heute aus der Nähe des Anhalter Bahnhofs und in der Nähe vom Liquidrom. Und die wunderschöne Honigstimme, die ihr gerade gehört habt, ist von Kathi Weiß. Hallo Kathi.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, hallo, auch von meiner Seite.
Schön, dass du da bist.
Studio Großstadtballett, der Podcast zwischen Platte und Gästeliste.
Dustin und Flo, endlich bei mir zu Gast.
Ja, das ist unsere Episode Nummer 12. Und seit der ersten Episode bis jetzt zur 12. ist das erst die zweite Frauenstimme, die hier zu hören ist. Und das ist ein Genuss.
Ich fühle mich geehrt.
Ja, ich finde es schön, dass du heute hier bist. Oder nee, andersrum, dass wir hier sein dürfen. Wo befinden wir uns heute? Wir befinden uns im Loft der Schriftstellerin und Autorin Katharina Weiß, die mit 15 Jahren ihr erstes Exposé zum Sachbuch an einen Verlag geschickt hat. Und danach war es ein Bestseller gewesen?
Ja, durchaus. Mhm. Aber ich finde, das ist ja schon so lange her. Man darf sich ja nicht mit Lorbeeren schmücken, die bald eine Dekade erreicht haben. Deswegen sind ja viele spannende Projekte in der Zwischenzeit auch noch passiert und werden in der Zukunft noch kommen.
Das stimmt. Deshalb sind das ins Tagebücher auch nicht mehr zeitgenössisch.
Tatsächlich habe ich mal Tagebücher geschrieben.
Echt?
Ja, aber ich habe sie wirklich dann irgendwann in Scham meiner Jugendzeit dann wirklich verschwinden lassen, bevor ich sie dann irgendwie dann noch wiederfinde und mich dann schäme irgendwann. Nee, die sind wirklich weg. Heute ärgere ich mich wirklich drüber. Zurück zu dir, Kathi. Mit 15 Jahren das erste Buch verfasst und dann hast du das dem Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag zukommen lassen, dass die dir sagen, was sie davon halten.
Ganz genau.
Mit 15 Jahren. Ich habe mir überlegt, was ich mit 15 Jahren so gemacht habe. Tatsächlich war das gar nicht so viel. Ich war noch in der 9. Klasse. Du sicherlich ja dann auch.
Ja, dann bist du auch 94 geboren?
Nee, ich bin 91 geboren. Ah, okay. Ich bin ein kleines 94, so jung bist du. Mensch, ist das schön. Ich habe auf jeden
Fall. Ich sehe aber älter aus, das können die Zuschauer jetzt oder die Zuhörer jetzt aber nicht sehen.
Geht mir auch so.
Dein erstes Buch hieß Generation Geil.
Ganz genau.
So. Und wenn ich überlege, mit 15 Jahren, ich war ein Spätzünder, da haue ich jetzt mal einen Fakt raus, ja. Ich war mit 19 das erste Mal Sex gehabt. Mit 19 Jahren. Ich hätte keine Ahnung gehabt, was ich reinschreibe. Aber ob das nachher alles Hand und Fuß hat, weiß ich nicht.
Es ging aber nicht um Sex in diesem Buch, da hast du nicht gut recherchiert, mein Liebling.
Tatsächlich habe ich mir noch meine Stichpunkte hier gemacht, worum es geht, ja.
Also mit 15 Jahren hatte ich tatsächlich das erste Mal Sex gehabt.
Mit 15?
Ja, kurz vor meinem 16. Geburtstag. Und damals war ich in der 10. Klasse auf dem Sportgymnasium. Habe auch keinen Sport mehr gemacht, sondern nur noch Breitensport. Hab so ein bisschen mein Sportler-Dasein auslaufen lassen. Ich weiß, ich würde es wahrscheinlich heute nicht zustande kriegen, ein Buch zu schreiben, geschweige denn zwei oder vier Seiten voll über irgendein Thema. Das kriegt er bei mir immer schon einen relativen Rappel, wenn ich mal längere Texte schreibe für unseren Podcast, um die Sendung zusammenzufassen oder die Episode.
Warum ein Rappel?
Naja, er hat mir letztens einen Text geschickt, ja. Ich habe den dann eingearbeitet online und habe noch ein bisschen was dazu gedichtet. Und da kam dann gleich die Rüge von Dustin, dass ich das doch in Zukunft sein lassen sollte.
Du hast einfach mit Zeitform um dich rumgewirbelt und das war ein bisschen komisch. Aber sei es wie es ist. Ich finde, mit 15 Jahren ein Buch zu schreiben, um jetzt nochmal darauf rumzutreten, ist eine sehr, sehr weitsichtige Fähigkeit, wenn du so nach vorne schaust. Mit 15 Jahren sieht man sich selber natürlich nicht als jung an und sagt, oh Gott, ich bin so jung. Aber im Nachhinein, glaube ich, sagst du auch, mit 15 ist schon krass.
Ja, aber du musst ja auch sehen, ich war damals ja noch keine ausgebildete Journalistin wie jetzt. Und ich würde sagen, dass sich auf jeden Fall auch meine Fähigkeiten nochmal deutlich verbessert haben. Du hast gemeint, du hast keine Tagebücher mehr. Sei froh, meine Tagebücher wurden quasi gedruckt. Ich habe ja 5 Bücher geschrieben, die sich alle mit eigentlich meinem kontemporären Leben als weißer Mittelstandsteenager auf eine Art und Weise beschäftigt haben, aber auch mit den ganzen Themen, die es da drumherum gibt. Und eigentlich ist es ein bisschen so, als ob man einen Teil meines Tagebuchs vorliest. Deswegen ist mir auch immer so ein bisschen unangenehm, wenn ich jetzt mit 24 zurückgucke und mir denke, oh Gott, habe ich das damals wirklich aufgeschrieben?
Aber das ist interessant, du hast ja über eine Generation geschrieben, in der du dich auch selber befunden hast, ne? Und mit wie viel Jugendlichen hast du damals die Interviews geführt für das Buch? Wie waren es?
Ja, im ersten Buch waren es 25, aber im zweiten Buch ging es um Schönheitsideale, also auch ein sehr intimes Thema, ein Thema sehr nah am Menschen irgendwie. Da waren es, glaube ich, so 20 und es waren immer irgendwie ein großes Set von anderen Leuten, sag mal grob zwischen 15 und 20, die eigentlich auch mit involviert waren.
Hast du diese Menschen dann vorher durch Zufall kennengelernt? Oder wie hast du sie dazu bewegt bekommen, dir in diesem Projekt zu helfen?
Unterschiedlich, natürlich Bekannte, teilweise auf dem Oktoberfest jemanden aufgegabelt mit 16 oder so. Und dann Freunde von Freunden und dann auch durch den Verlag, dass die durch verschiedene Kontakte eben in Berlin oder Hamburg halt mal gefragt haben, so wer hat Kinder in dem Alter, die jetzt irgendwie 16, 17 sind. Mhm. Oder ich habe dann eine Person gekannt und die hat mich wiederum an Klassenkameraden weiterempfohlen. Und ja, dann war viel feiern.
Ich habe mal ein Buch gelesen von dem Künstler Clouseau. Kennst du sicherlich.
Mhm, beim selben Verlag war der. Der hat dann ein Buch zum selben Jahr rausgebracht, habe ich nochmal kennengelernt. Natürlich. Ganz netter
jetzt,
Typ.
Jetzt, wo du sagst, ja. Mhm. Und der hat auch in diesem Buch beschrieben, wie er dann schon, ein bisschen fortgeschritten im Alter war. Er ist ja nicht alt, aber er hat auch sehr früh angefangen, Musik zu machen und auch sehr früh angefangen, Texte zu schreiben und damals auch mit Rap-Musik so ein bisschen Fuß gefasst. Und er sagt auch von sich selber, er ist heute noch immer überrascht, wie er einige Satzbauten formulieren konnte oder auch so Texte zusammengeschrieben hat, wo der Inhalt einfach ihn heute noch so selber von sich selbst überwältigt, dass er in diesen jungen Jahren das so geschrieben hat. Hätte er selber nie gedacht. Und ich denke da öfter drüber nach, wenn ich so seine Texte, ich mag die alten Alben sehr, sehr gerne. Und wenn ich das so höre, denke ich, ey, dieser Typ ist 16 und hat gerade solche krassen Texte. Ich kannte die Wörter wahrscheinlich mit 16 nicht einmal. Ja, ohne Witz, ne?
Wahrscheinlich jetzt noch nicht mehr.
Ja, ich lerne ja durch die Musik anderer. Nein, aber ich finde das schon sehr, sehr schön oder sehr interessant, was junge Menschen manchmal auch für Konstrukte, Gedanken in Texte drücken können, wo ich mit 27 oder wahrscheinlich noch andere mit höherem Alter noch sagen, ey, du hast so recht, Wahnsinn. Ne?
Ja, ich finde, man muss schon zuhören, auch bei der jüngeren Generation, aber ich bin trotzdem sehr froh, keine 15 mehr zu sein. Und ich meine, ich glaube, ihr könnt mir da zustimmen, es gibt schon sehr, sehr tolle Features im Erwachsenenleben und man lernt sehr viel dazu, viele Dinge machen viel mehr Spaß oder ja, ich meine, unser Thema heute Abend ist ja auch das Hauptstadt-Dating sozusagen, genau. Eine urbane Liebeskultur und ich finde, gerade in diesem Zusammenhang macht schon ziemlich viel Spaß, Mitte 20 und nicht mehr 15 zu sein.
Damit hat das Kind doch jetzt einen Namen bekommen, finde ich schön.
Tatsächlich, ja.
Würde ich sagen, dass es auch unser Episodentitel wird, danke dafür, ist gut. Du hast 2012 ein Reportagebuch rausgebracht, 100 Dinge, die man gemacht haben sollte, bevor man 20 wird. 18, Entschuldigung. Würdest du das auch jetzt nochmal machen für die 20er Jahre?
Auf gar keinen Fall. Es gibt, glaube ich, nichts, was man in dem Sinne machen muss. Das ist zum Vorneherwegsagen schon mal einfach ein Spaßprojekt gewesen, in dem ich zusammen mit meiner besten Freundin, als wir 17 waren, von einer Großstadt, von der Provinzperspektive aus versucht haben, zum Beispiel in eine Großstadt zu kommen oder einfach verschiedene Abenteuer zu erleben. Das heißt, es geht nicht um so ein Muss, sondern es waren einfach nur 100 kleine Mini-Reportagen, die mit wahnsinnig viel Lebensenergie und mit wahnsinnig viel Lebensdrang und Lebensdurst irgendwie aufgefüllt waren. Aber das Leben in der Großstadt diversifiziert sich ja so stark in den 20ern. Ich meine, ich kenne Leute, die in meinem Alter sind und da leben, wo ich aufgewachsen bin in Bayern. Die heiraten jetzt bald, die sind teilweise schon schwanger. Und dann gibt's mich und ich würde mal sagen, mein Leben sieht da ganz anders aus. Deswegen, es gibt nichts, was man in den 20ern machen muss, aber es gibt einige Dinge, die man vielleicht machen könnte.
In Bad Wörishofen?
Ganz genau, da komme ich her. Mhm. Pfarrer Kneipp, die Kneippkur erfunden hat.
Ich habe mich echt verlesen in der Recherche und dachte, ein Kneipenkurort. Ich dachte, wie klasse. Das ist doch mal was für uns. Ein
Pilgerort.
Ja, schön für Pindenpeter und Kneipenheiligen, da können wir mal schön in eine Pilze gehen. Oh. Herrlich.
Ins Zirbelstieble, das ist so die Alkoholikerabsteige da, oder? Ich will niemandem zu nahe treten, der da gerne ein Bierchen trinkt, aber ich glaube, ihr beide würdet euch da sehr gut am Tresen machen.
Da sind wir doch direkt auf den Punkt wieder.
Dafür, dass er den alten Party horcht. Geiles Wort.
Den Horst haben wir ja auch in Bayern, den Seehofer, aber das ist ein anderes Thema.
Über den wollen wir heute nicht reden. Party horcht. Dieses Wort habe ich in meiner Recherche gefunden von einer Ausstrahlung bei TV Total. Du warst 5-mal bei Stefan Raab. Ist das richtig?
Das ist richtig, der arme Stefan.
Du hast beim ersten Besuch hast du ihn so belegt mit Sätzen und Wörtern. Du hast ihn ja gar nicht ausreden lassen, fand ich wirklich sehr, sehr interessant. Und witzigerweise hatte ich das damals auch gesehen, weil es sind ja wenig junge Menschen bei TV Total gewesen, aber bei Stefan Raab, die mit 15, 16, 17 Jahren Bücher geschrieben haben und da so sehr polarisiert haben in der Folge oder in der Ausstrahlung, fand ich schon echt gut. Und vor allem auch Stefan Raab mal sprachlos zu sehen oder gar nicht zu Wort kommen, fand ich witzig.
Man muss ja als Gast bei TV Total immer Angst haben, beleidigt zu werden. Das macht schon Sinn, aus Selbstschutzgründen einfach so versuchen, nicht zu Wort kommen zu lassen.
Kannst du mir mal bitte sagen, wie das zustande kam, dass du dort eingeladen wurdest? Hat das dein Verlag damals in die Wege geleitet oder, ja?
Das war einfach der Klassiker, Presseabteilungen haben das untereinander abgeklärt dann die Frage, Kathi, hast du Schulferien? Magst du das machen?
Und beim fünften Mal warst du schon sehr eingespielt, ja? Du wusstest schon, wie das alles läuft, du kanntest dort die ganzen Rahmenbedingungen oder war das immer wieder ein neues Erlebnis für dich, dort in dieser Show Gast zu sein?
Ich hatte ja zweimal auch Co-Autoren dabei, einmal Marie Michalk und einmal Philipp Zumhasch, für die es ja beide das erste Mal war und die waren ja auch noch brutal jung. Das heißt, die Aufregung, die ist auf jeden Fall da, ganz klar. Ich würde sagen, jetzt mittlerweile mit Mitte 20 bin ich da abgeklärter, wenn irgendwas ist, aber damals musste man mich schon rausschubsen.
Na ja, klar. Aber dafür bist du sehr souverän die Treppe runtergegangen, ja, bei der tollen Begleitung der Band.
In dem Moment, in dem du in das Scheinwerferlicht trittst, das ist ja die alte Künstlerweisheit, da ist das Adrenalin so hoch, da nimmst du gar nichts mehr wahr.
Tatsächlich würde ich das bei uns beiden auch so sehen. Ja. Wenn wir das große Studio Großstadt bei der Sommerfest irgendwann veranstalten, im Olympiastadion, dann einfach runterkommen, Armin van Buuren macht das Intro, da sehe ich uns auch tatsächlich mit einem riesen Grinsen im Gesicht die Treppe runterstolzieren und dann ist das völlig raus, was wir vorher für Bedenken hatten.
Ich meine, er hat ja schon Erfahrung, er war ja schon bei Joko und Klaas im Fernsehen mit dabei.
Das stimmt, und das war wirklich, weil ich habe das Studio nicht gesehen vorher, bin ja dann einfach rein nach 6 Stunden warten und ich war so aufgeregt, weil ich einfach nicht wusste, was passiert, dass meine Beine so weich waren, das kenne ich halt von mir nicht, dass es halt so ist und das war eine sehr spannende Geschichte und ich wusste auch nicht so richtig, wie ich reagieren soll auf die Fragen und dann ist man so total zugeschnürt und anders als man normal eigentlich ist. Zu dir zurück, du bist Chefredakteurin vom MYP Magazin und wir haben uns im Vorfeld der Aufnahme beim Aufbauen, wir haben ja beide hier schon 2 Stunden das Equipment aufgebaut, in den Dustin hier noch durch Berlin gebraust ist mit seinem Roller. Hast du auch gesagt, dass es interessant ist, was du da für einen Prozess durchlebt hast und wie auch das Magazin sich dann auch nochmal verändert hat in den letzten Jahren. Über was schreibt das MYP Magazin? Also
gegründet wurde das MYP-Magazin, das steht für My Pages Magazine, also My Mag von Jonas Meyer im Jahr 2011. Und es steht eigentlich dafür, verschiedene Persönlichkeiten, Haltungen und Kunstformen darzustellen und zwar ausschließlich mit eigenen Fotoproduktionen, keinem Pressematerial und langen Texten. Das heißt, nicht wie im klassischen Print, dass man so eine Zeichenlimitation hat oder im Online beim Boulevard zum Beispiel, wo man sehr knackig sein muss, sondern man kann den Menschen sehr viel Platz lassen und damit wirklich tief in den Künstler einsteigen. Momentan haben wir zum Beispiel die Cooks auf der Startseite oder sowas, aber wir machen auch viele Reportagen über zum Beispiel ein Hedonistenseminar, wo ich dann beim Streichel-Workshop oder so in Polen mitmache oder mich mit einem Priester treffe und über die innere Berufung, den inneren Instinkt zu so einem kirchlichen Amt zu reden. Ja, und das macht sehr viel Freude. Gerade im Kontrast zu den anderen Publikationen, für die ich auch tätig bin. Und wir hatten ja gerade eben schon drüber gesprochen vorher. Ihr seid noch so ein bisschen am Anfang und MYP ist auch irgendwie noch ein bisschen am Anfang. Aber gerade im letzten Jahr habe ich gesehen, so, wenn man wirklich an was glaubt und wenn man irgendwie echt so eine gute Crew am Start hat und mit Humor dabei ist und nicht mit zu viel Ärger, aber mit viel Humor, dann wird es auf jeden Fall.
Das ist wirklich sehr, sehr groß, was du gerade sagst und das unterstreiche ich komplett. Florian und ich haben diese Idee, die wir jetzt hier auch immer noch gerade verfolgen mit dem Podcast vor, fast knapp einem Jahr in die Köpfe reingelassen und das hier so ein bisschen ins Leben gerufen. Und es geht Stück für Stück immer weiter. Und ich glaube, so sehr wie wir daran glauben und auch wie Fabi jetzt daran glaubt und auch die Leute, die drumherum dazugehören und uns helfen, ob es jetzt der Alex mit den Fotos ist oder auch die Mareike oder wie auch immer. Wir haben so einen coolen Background, das macht einfach nur Spaß. Aber wie du meinst, wenn man da zu ernst hinter ist und das erzwingen möchte,
dann wird es nichts.
Dann wird das nichts. Ne? Man muss auch immer realistisch sein. Man möchte Feedback haben, man sollte auch Feedback bekommen, man muss an sich arbeiten. Aber es muss auch noch Spaß machen. Und so ein Streichelkurs, also kann ich mir tatsächlich vorstellen, wen streichelst du da? Oder was streichelst du denn da? Tiere oder Menschen?
Nein, schon Menschen. Wechselnde Partner in einem angeleiteten Streichelworkshop. Zum Beispiel Radiate Sensuality and Sexuality oder sowas.
Ist das mit nackter Haut verbunden?
Das ist, man darf nackte Haut zeigen.
Also wie viel nackte Haut?
So viel man möchte, aber man muss nicht.
Da musst du ja aufpassen, dass du da schon nicht in die Tantra-Richtung reinrutscht, oder?
Da gab es auch Workshops bei diesem Hedonisten-Festival.
Ah, extrem Tantra.
Könnte oder ich da auch so Bondage, alles, was das Herz begehrt.
Gibt es da noch so Stellen für Außenkorrespondenz für euch? Also ich bin da tatsächlich am Wochenende, wie gesagt, schon verfügbar. Würde auch für Auslandsreisen mich da bereit erklären. Und streicheln würde ich sagen, das kann ich.
Das
üben wir jetzt gleich mal, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber wir testen gleich mal, ob der Dustin wirklich ein guter Streichler ist.
Tatsächlich hört man das, wenn sie wie eine Katze schnurrt, dann bin ich's.
Und um mal ein bisschen auf das Thema vorwegzugreifen, was wird denn beim Streicheln so ausgeschüttet Schönes?
Ja, da kommen wir nicht mehr direkt zum Mitbringsel der Woche, würde ich was meinen. Jetzt kommen wir nämlich zum Oxytocin. Das Oxytocin ist ein Hormon, meine lieben Freunde, um das es jetzt auch noch um diesen Podcast geht. Kennst du Oxytocin?
Ein Glückshormon?
Mhm, das Glückshormon, das Kuschelhormon, das Orgasmushormon. Flo, ich bitte jetzt um den Einspieler.
Das Mitbringsel der Woche, präsentiert vom Studio Großstadtballett.
Ich fange wieder an. Letztes Mal habe ich schon angefangen. Ich habe als erstes mein Mitbringsel der Woche vorstellen dürfen und ich fange heute wieder an. Wir hatten gerade das Thema Oxytocin. Oxytocin, ja, das Kuschelhormon, das Glücklichseinhormon wird ausgeschüttet, wenn zum Beispiel einer vom anderen eine Berührung spürt und dann dieser Druck auf einmal, dieses Kribbeln im Bauch ist. Ja, das ist das Oxytocin, was ausgeschüttet wird. Bei Frauen zum Beispiel auch öffnet das den Muttermund bei der Geburt, das wird auch dann ausgeschüttet. Und bei den Männern ist es dafür verantwortlich, dass wir nach dem Sex zum Beispiel müde werden. Ja?
Nach dem Orgasmus.
Ja, nach dem Orgasmus, genau.
Da schläft das dann ja immer ein, sofort.
Tatsächlich habe ich das wirklich nicht. Also ich bin nicht müder als vorher auch. So, und Oxytocin kommt aus dem Altgriechischen und heißt schnelle Geburt. Lirum larum Löffelstiel, das ist ein Hormon. So, und es gibt natürlich auch das in künstlicher Form, aber da raten natürlich Wissenschaftler von ab. Es gibt Nasensprays zum Beispiel, da sagen die Wissenschaftler, nee.
No go.
Bitte nicht probieren, denn man weiß nicht genau, was da drin ist. Natürlich würde ich sowas nicht besorgen. Nasensprays gibt's nicht. Deswegen
Oxytocin in der Dose.
Habe ich Oxybooster mitgebracht. So, Oxybooster. Hier habe ich eine kleine, schöne, weiße Box.
Pillenparty.
Und es steht darunter, Oxyboost, der Stimmungsaufheller. So, meine Freunde.
Ist das legal?
Tatsächlich ist es legal. Diese Frage kam auch auf. Ich hab's
dann teil mal aus.
Ja.
Nehmen wir jetzt alle eine?
Warte mal, bevor du es aufmachst, da kommt jetzt noch ein kleiner Effekt dazu. Ich habe hier ein paar Rezessionen rausgeschrieben und die eine Rezession von Justus möchte ich direkt mal vorlesen, bevor er diese Kapsel, sag ich mal, diese Packung aufmacht.
So, Justus, dann hau mal raus hier.
Justus meint, einige der Kapseln sehen irgendwie dreckig aus. Riechen tun sie fischig. Das war aber mir echt suspekt. Und abgesehen von einer abnormalen Koffeinladung ist da echt nichts drin, was glücklich machen soll. Zumindest bei mir. Das sagt Justus. So, mach doch mal einfach die Dose auf und riech doch mal dran.
Es ist, oh Gottes Willen, das riecht schon so ein bisschen eklig. Beschreib mal, Kathi, wie
das riecht wie diese Krabbenchips, die beim Asiaten verfügbar sind.
Ja, es ist wirklich ein fischiger Geruch. Basti schreibt zum Beispiel, es gibt dazu eine Oxytocin-Geld-Zurück-Garantie. Und er sagt, ich habe von meiner Geld-Zurück-Garantie Gebrauch gemacht, da geht echt gar nichts mit dem Stoff. Ein weiterer User meint aber, dass es für ihn sehr positiv war. Also, dass er total toll fand. Hast du so ein Ding gerade genommen?
Ja, ich nehme jetzt auch eine.
Du ich auf. Wollte eigentlich auch, dass wir das zusammen machen, genau.
Ich nehme noch eine, komm.
Die meisten nehmen
wirklich zwei. Komm, wir geben Flo eine Überdosis.
Was können wir jetzt davon erwarten?
Gib mir noch eine zweite.
Was können wir jetzt? Echt? Dann nehmen wir alle zwei.
Oder kommt schon,
nein,
kommt schon
nur er nimmt zwei. Wir nehmen also, nur eine. Wir ja, tasten uns langsam vor. Zwei. Der sieht so unglücklich aus heute. Der braucht ein bisschen Kuschelhormone.
Okay, dann auf das Kuscheln.
Auf die Helme.
Ne? Wo ist meine Tablette? Schnappt euch die Kristallgläser. Prost. Und geil. Prost.
Kann es sein, dass wir in jeder Folge anstoßen? Das sind sitzt an der langen Tafel ganz am Ende. Mein Arm reicht bis rüber. So.
So, was soll dieses Ding bringen? Laut Hersteller soll das die Stimmung, die Partystimmung zum Beispiel, unterstützen und auf Berührung natürlich verstärken. Es sind Rezeptoren drin, die verstärken, dass man Berührung besser wahrnimmt.
Also es macht horny.
Es macht wahrscheinlich auch horny. Und hier steht auch sehr gut geeignet, um Lust aufs Tanzen zu bekommen. Also wenn wir gleich abgehen zu tanzen, dann liegt es daran.
Ja. Oxytocin wird ja auch extrem bei MDMA ausgeschüttet. Oder zum Beispiel, wenn du anderen Leuten was Gutes tust, hast du eine Win-Win-Win-Situation. Gestern zum Beispiel, ich habe gestern bei Kaufland, habe ich so viel Oxytocin entwickelt. Ich habe den Leuten was aufgehoben. Ich habe einer Frau, die hat das halbe Regal ausgeräumt, weil sie daran hängen geblieben ist. Und ich habe das alles für sie aufgehoben und ihr gegeben. Sie hat Oxytocin entwickelt oder wurde ausgestoßen bei mir in absolutester Güte und auch bei dem, der dann zugeguckt hat, weil er dann etwas sieht, dass jemand hilfsbereit ist und höflich ist und dann wurde das dort entsprechend auch ausgestoßen. Ja, ich habe mal wieder was für die Menschheit getan, gerne. Ich bin nächsten Freitag wieder bei Kaufland, also wer noch ein bisschen Oxytocin braucht, ich bin da für euch.
Kuschelt euch an seine starken Arme, erwartet bei Kaufland im Obstregal auf euch.
Gerne, so.
Das war's. Also ich wünsche euch jetzt viel Spaß.
Merkt ihr schon was?
Nee, also ich habe jetzt verschiedene Optionen. Entweder wird hier gar nichts passieren mit dem Zeug.
Oder Durchfall.
Durchfall, Gruppensex oder einfach nur, wir werden alle mega horny. Eins von diesen Optionen wird eintreffen. Wir lassen die Mikrofone einfach
laufen. Ihr seid live dabei, genau.
Also ich habe meine Hose jetzt schon ausgezogen.
So, wollen wir nicht einfach weitermachen mit dem nächsten Gast? Kathi, ich würde an dich jetzt übergeben.
Genau. Passend zum Thema der Hauptstadt-Dating-Kultur habe ich etwas aus meinem Badezimmer bereitgestellt. Und zwar, um den Zuschauern zu erklären, was das jetzt ist. Das ist ein kleines Messingbecherchen mit sehr vielen, sehr bunten Zahnbürsten. Das sind nicht alles meine, sondern die haben verschiedene Besitzer.
Da sind Kinderzahnbürsten drin.
Ja, weil die süß und bunt sind. Und es geht im Endeffekt so ein bisschen darum, dass ich mir dachte, wir können so später so ein bisschen Gedanken darüber machen, wenn man so ein nicht committedes Dating-Leben wie in Berlin hat oder wie im urbanen Raum, gibt es dann trotzdem so grundlegende Regeln des Miteinander-Umgehens, wie zum Beispiel jemandem eine Zahnbürste zu geben, mit dem man schläft oder bei dem man vielleicht auch immer nur so kuschelig übernachtet. Und deswegen, um euch da so einen kleinen Denkanstoß zu geben, habe ich jetzt mir hier auf den Tisch gestellt, meine kleine Zahnbürstensammlung.
Kennst du den Film Fucking Berlin?
Ja, mit der Prostituierten.
Und da geht es ja auch darum, dass sie mit Zahnbürsten sowas alles, das erinnert mich gerade so ein bisschen dran.
Da erinnere ich mich nicht, aber das klingt interessant. Ich fand den Film sehr gut.
Genau, genau.
Tja, das ist ein buntes Becherchen voller Zahnhygiene, die da gerade auf dem, was auch so hier auf dem Tisch steht. Finde ich cool. Hast du sowas zu Hause, Lasse?
Ich habe eine Zahnbürste noch zu Hause liegen von einer verschiedenen Dame. Die ist,
und alle neuen Damen müssen diese Zahnbürste benutzen.
Die ist neu, habe ich aus der Packung geholt.
Die ist grün, das steht für Frische. Nee, die liegt noch da. Ich wollte die tatsächlich schon ein paar Mal wegwerfen, aber die liegt wirklich noch da. Das macht man. Das ist wirklich so. Du hast da völlig recht. Das ist ein Grundanstand, den man hat. Wenn du mit mir schon knutschst, dann kannst du am nächsten Tag auch die Zähne putzen auf meine Kosten. Ne? Das ist völlig in Ordnung. Die Zahnbürsten sind alle benutzt, ja? Mhm. Von Männern?
Nein, auch von Freundinnen. Oder von Freundin.
Wissen die,
welche? Die Zahnbürste meines besten Kumpels Karim zum Beispiel, die wurde geklaut. Der hatte immer eine rote Zahnbürste.
Nein.
Und der pennt hier immer auf der Couch, wenn wir dann Bourbonabend hatten. Und irgendwann kam er und meinte, Kathi, das ist meine Zahnbürste. Und wir haben das Gefühl, dass irgendjemand aus meinem Freundeskreis oder aus den anwesenden Herrschaften einen Zahnbürstenfetisch hat, immer diese rote Zahnbürste auf jeden Fall geklaut hat.
Das ist ein Fall für die Zahnbürstenpolizei.
Genau, dann geht jetzt hier mal der Aufruf nach draußen. Wer die rote Zahnbürste gesehen hat, wir schreiben 5.000 Euro Kaution aus. Einfach melden am Anhalter Bahnhof ins Postfach.
Wanted.
Wanted und dann ist der Fall gelöst. Überleitung, Thema Bourbon.
Hast du was mitgebracht?
Ich habe was mitgebracht. Ich war nämlich sehr aufmerksam. Ich möchte mal vorweg etwas von deinen Worten zitieren. Abends trifft man mich mit einem Bourbon in der Hand in der Karaoke-Bar oder einer spelunkigen Ecke von Kreuzberg.
Beides wahr.
So, und dementsprechend werde ich jetzt hier, ich gebe es dir einfach mal, die Verpackung hat nicht mit dem Bourbon zu tun.
Ist das ein Gastgeschenk?
Das ist ein Gastgeschenk.
Oh,
weil ich,
Oh, Maker's Mark.
Ich hoffe.
Deluxe. Trinken wir da jetzt auch ein Gläschen, oder?
Ich muss tatsächlich noch meine Fahrfertigkeiten klären. Na gut. Ich laufe heute.
Kennst du den? Ist das ein beliebter
Bourbon? Das ist ein sehr beliebter und sehr guter Bourbon. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr gut behandelt und ihr dürft öfter vorbeikommen und einen Podcast in meiner Wohnung machen.
Auch ohne dich?
Könnt ihr ein paar von den Zahnbürstenträgern fragen?
Ja!
So, ein ganz kleiner Schluck für dich.
Oh.
Hört ihr das? Hört ihr das?
Wow.
Ah, oh, das ist schön.
Das war mein Führerschein, der heute weggeht.
Prost.
Danke. So, und dann stoßen wir mal an hier zusammen zum zweiten Mal heute.
Zum zweiten Mal heute.
Danke für den guten Tropfen.
Danke für die Gastfreundschaft.
Wir machen jetzt also Pillenparty mit Oxytocin und Bourbon. Es geht richtig ab beim Großstadtballett.
Das soll glaube ich auch genauso sein, ne? Die Oxytocin-Tabletten mit dem Bourbon. Jetzt bin ich mal gespannt.
Oh, der ist aber gut. Im Vergleich zu dem, den wir schon mal in der Sendung hatten, aus dem vom Bodensee.
Hm, der modrige. Senft,
der modrige.
Aber Modric. Der ist so ein bisschen säuerlich im Abgang, kann das sein? Hm. Finde ich sehr, sehr lecker. Ja. Bist du eine Person, die Bourbon auch mixt?
Du meinst, ob ich gelegentlich auch eine Schorle trinke, eine Bourbon-Schorle?
Eine Bourbon-Schorle oder halt auch so Whisky-Cola?
Ja, ja, ich bestehe aus Whisky Sour.
Okay.
An manchen Abenden.
Um da jetzt mal rüber zu leiten. Wie würde denn, jetzt mal so in die Runde gefragt, wie würde denn dein perfektes Date aussehen, Flo? Hier in Berlin, wenn du sagst, komm, ich treffe mich mit jemandem zum ersten Mal, gehen wir mal davon aus, ich treffe mich zum ersten Mal mit einer Person. Sei es jetzt über Tinder, sei es über Facebook, sei es über, tatsächlich soll es das noch geben, Kennenlernkontakt auf der Straße zum Beispiel. Wie würde so ein perfektes Date für dich aussehen?
Ich habe mich über dieses Thema witzigerweise mit einer Freundin unterhalten diese Woche. Da haben wir uns über Tinder unterhalten, über das Tindern. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass ein Date für uns nicht dieses 0815-Date ist, ich verabrede mich zum Essen, ich verabrede mich in einer Bar, sondern dass für uns schön ist, etwas zu unternehmen. Ja, zum Beispiel Fahrradfahren. Ich treffe mich mit meinem Date zum Fahrradfahren. Ja, an einem Punkt in Berlin, der jetzt gerade noch im Sommer, im Spätsommer, ist es natürlich praktisch, das Wetter ist noch gut und ich setze mich auf meinen Drahtesel und fahre irgendwo hin und treffe mich mit der Person dort, bin draußen, trinke vielleicht eine Weißweinschorle, einen Radler und dann macht man ein gemeinsames Ziel aus, dort fährt man hin, um dort vielleicht noch was zu erleben, was zu sehen. Und das mit dem Fahrradfahren ist eine spannende Sache, weil du bist nicht gezwungen, die ganze Zeit dich zu unterhalten. So diese peinlichen Pausen, die bei einem Date auch mal entstehen können, das hast du bei einem Fahrradfahren nicht.
Kenne ich nicht.
Nee, kann ich mir bei dir auch nicht vorstellen.
Dann, ich wollte mich gerade genau intervenieren und sagen, ich verstehe den Punkt und das ist sehr clever, aber die Art, wie ich bin als Mensch, geht mit sehr viel Kommunikation einher und ich bin dann immer so neugierig, diesen neuen Menschen wirklich richtig kennenzulernen und ihm in die Augen zu gucken und ganz viel zu erfahren, dass für mich auf jeden Fall so ein Fahrradfahrtrip zu wenig kommunikativ wäre. Also ich würde mir schon irgendwie einen Ort wünschen, wo man sich eben unterhalten kann. Deswegen, ich mag zum Beispiel die klassische Bar- oder Essensatmosphäre. Essen ist halt eher sowas für, das finde ich so zweites, drittes Date, weil das schon ein größeres Commitment ist. Aber gerade in einer netten Bar zu sitzen, wo man sich eben auch unterhalten kann, das kann auch ein Spaziergang sein zum Beispiel. Also man kann auch sagen, es ist irgendwie lange Nacht der Museen und wir gucken uns ein Museum an. Aber alles, wo man quasi constantly in der Kommunikation sein kann und über etwas sprechen kann, was im Nachtleben oder in Museen oder anderen, Outdoor-Venues oder Indoor-Venues, die irgendwas ausstellen, halt möglich ist. Und ich hatte auch mal ein richtig interessantes Date, weil wir zuerst in so einer mega schicken Bar waren und danach habe ich ihn noch mit dem Taxi in die Monster Ronsons Itchy Bar und Karaoke Bar geschleppt. Wir beide hatten so ein Vintage-Outfit an, wir kannten es auch von der Vintage-Party und das war total cool, weil es halt so ein Clash war. Auf der einen Seite so ein schicker Ort und dann eher so was Berlin-Ranziges. Wir haben dann auf der Bühne auch Something Stupid Like I Love You von Nicole Kidman und Robbie Williams performt und am Ende hat die Transe, die da moderiert hat, ihn noch auf den Mund geküsst und das war wild und aufregend und wir haben den ganzen Abend geknutscht und getanzt und ja, da denke ich gern dran zurück.
Die Bar kenne ich. Die Bar kenne ich, da habe ich auch schon das ein oder andere Lied ins Mikrofon gesungen. Backstreet Boys und NSYNC. Da erinnere ich mich, Ichiban, Monster Ronsons, Gloria Viagra. Ist ja ein Begriff.
Great Drag Queen.
Mm. Fand ich sehr, sehr interessanter Mann, sehr interessante Frau. Sehr witzig.
Muss man natürlich auch gucken. Ich meine, ich habe einen riesengroßen queeren Freundeskreis, bin ja auch LGBTIQ-Aktivistin. Ich nehme auch gerne Männer bei den ersten Treffen mal an so einen queeren Ort mit, um zu gucken, wie die damit klarkommen. Weil wenn die sich da unwohl fühlen oder irgendwie so ein bisschen homophob sind, dann wird das nichts mit uns.
Tatsächlich interessiert mich das wirklich sehr doll gerade, was so eine Orte sind. Wenn du da so reinstapfst und ich dann hinterher gehen würde und denk, würde mich mal interessieren.
Wir daten uns mal,
ob
das läuft.
Ich habe natürlich ein bisschen Angst davor, weil dein Alkoholkonsum ist, glaube ich, an solchen Abenden enorm. Aber ich tue mein Bestes, tatsächlich,
Damit du am Ende nicht unterm Tisch liegst.
Ja. Kannst du sonst einfach so ein, ich mache mir den Abend so ein Kettchen um, da steht meine Adresse sonst einfach auch drauf und mein Name. Und sonst einfach nur auf die Kette zeigen, mich sonst liegen lassen.
Ein Rescue-Word müsst ihr ausmachen.
Nein, ich bringe dich dann schon mit nach
Hause. Aber das können wir wirklich mal machen. Wenn wir schön auf Sauftour gehen, dann musst du mir mal so ein paar coole Orte zeigen. Worauf ich hinaus wollte bei dieser Frage, weil ich habe ja auch schon ein paar Dates gehabt und ich bin jetzt auch seit knapp über einem Jahr jetzt wieder Single. Und mich nervt es einfach so, weil diese stupide Aufeinanderfolge von diesen Abläufen, man stellt sich vor, was machst du so, was mache ich so, man trinkt Alkohol und im Endeffekt, ja komm, wir gehen noch eine Runde spazieren. Und oh, ich kann es nicht mehr sehen, ganz ehrlich, weil viele sind einfach so unspontan. Und dann willst du einfach mal was Verrücktes machen und sagst, ey komm, will zum Beispiel wie du Fahrrad fahren. Wieso willst du ein Fahrrad fahren? Ganz viele Leute sind so stumpf eingefahren und sagen, Mensch, lass uns doch einfach in eine Bar gehen und wir unterhalten uns. Ja, ist cool, ist tatsächlich cool. Und wenn man so Hintergedanken hat, wenn man sagt, ey, dann kann man danach noch ein bisschen vögeln oder so, ne? Es ist einfach, aber es langweilt mich zu Tode und deswegen habe ich auch einfach gerade gar keinen Elan, mich hochzukriegen und zu sagen, ich gehe jetzt auf Tinder zum Beispiel und mache mir jetzt was klar, damit ich mich mit jemandem treffe, weil ich weiß, ich hätte jetzt schon vorab schon keinen Bock auf diesen stupiden Abend.
Ja, verstehe ich komplett, aber ich habe auch kein Tinder, weil ich lerne die Leute halt teilweise auch über die Tatsache, dass ich als Journalistin ja sehr umtriebig bin, auf vielen Events mit eigentlich immer im Real Life kennen. Und dadurch hat man aber schon eine unfassbare Dynamik und Spontanität, weil du lernst die Leute ja nicht immer nur in dieser einen Lieblingsbar kennen, sondern in super verschiedenen spontanen Umständen. Und das erste richtige Treffen danach, da kann man ja schon über was reden, da hat man ja schon so einen Tag gehabt, an dem man sich ja kennengelernt hat, an dem irgendwie die ganze amoröse Affection entstanden ist. Und ich verstehe aber total, was du meinst, diese Austauschbarkeit davon, sich als irgendwie in eine Kneipe zu setzen und wieder den ganzen Sermon runterzurattern. So, da gibt's auch dieses Meme, so, to explain all your weirdness to another person in dem Sinne. Total genau langweilig. So. Deswegen, wie ich ja gerade meinte, mit Karaokebar oder sowas, es muss halt nicht jeder irgendwie Fahrrad fahren, sondern jeder hat halt so die eigenen kleinen, spontanen Alltagsausflüchte, in denen er oder sie sich eben wohlfühlen. Und ich glaube, es passt dann, wenn sich so eine spontane Dynamik eben zwischen zwei Leuten ergibt. Ja. Und wenn du von Anfang an sagst, so, Alter, ich bin ganz so abgefuckt vom Berliner Datingleben, dann mach keine Bar-Dates, mach keine Tinder-Dates aus, sondern warte mal ab, was dir so zuläuft. Vielleicht geh mal in eine Bungee-Jumping-Halle oder geh zur Roller-Rollschuh-Disco im SO36 und gucke, welche Ladies dir da in die Arme rollen.
Geil. Ja, aber das sind mal geile Ideen, ne? Schön mal eine Rollertour machen da. Ich habe ein Buch gelesen, das kennst du sicherlich auch, Generation beziehungsunfähig von Michael Nast. Da gibt es so viele Eckpfeiler, so viele Kapitel, die sich auch da um dieses Thema so drehen, um das Datingverhalten junger Leute beispielsweise oder um auch das Austauschbarsein auf dem, ich sag's mal ganz stupide, Fleischmarkt, ja, und auch dieses Tinder-Thema. Ich habe es mir letztens gerade wieder zu Gemüte geführt, dieses Buch. Es ist so viel, wo man sagt, eigentlich müssten da schon langsam Alarmglocken mal so läuten, wenn man sich so Gedanken macht, wie dieser Ablauf heutzutage so ist. Aber wir sind so ein bisschen in so einem Film, glaube ich, drin. Emo macht's ja auch noch Spaß, einfache, ich könnte jetzt Spaß haben, wenn ich Bock drauf habe heute Abend. Dieses Leben macht da schon was her. Aber ich glaube, es ist einfach schwer geworden, aus diesen Dates was Längerfristiges formen zu können. Denn es ist immer meistens darauf ausgelegt, kurzfristig Spaß zu haben.
Ich finde, die Unverbindlichkeit und Oberflächlichkeit der Menschen in der Großstadt zählt da auch ganz groß mit rein. Es gibt einfach zu viele Sachen, die uns hier ablenken können. Zum Beispiel, du bist in einer Partnerschaft in den ersten Monaten und dann geht's dann doch immer relativ schnell, dass der Partner dann zwar zufrieden ist und verliebt ist und aber dann trotzdem denkt, naja, und da draußen sind noch so viele andere Menschen und vielleicht kann er mir etwas Besseres bieten und ist dann irgendwie unterwegs und wird damit konfrontiert. Und ich finde, das ist auch eine sehr schwierige Geschichte, die du natürlich in einer kleineren Provinzstadt
Oh, da habe ich eine herrliche Geschichte auf Lager. Darf ich die kurz erzählen?
Gerne.
Sag mal was Besseres. Ich muss das ein bisschen anonymisieren. Also ich kann nicht genau sagen, was war, aber eine Bekannte von mir, die in einer längeren Beziehung ist, hatte eine Art Fremdflirt. Sie ist nicht fremdgegangen, aber sie hat über mehrere Wochen hinweg durch einen neuen Freundeskreis einen Mann, der aussah wie Hugh Grant, immer wieder mal gesehen. Nie zu zweit, aber es war immer eine deutliche Spannung da. Und sie war wirklich sehr versucht, auf eine Art und Weise vielleicht auch fremd zu gehen oder sowas. Auf jeden Fall schwirrten da so Gedanken rum. Und dann kam eine Geschichte raus, wesentlich später, das war ein Besucher, der nicht in Berlin wohnt, dass diese Person komplett das ganze Airbnb-Apartment, in dem er gewohnt hatte, gecrashed und geclashed hatte und die Matratze voller Pipi war und so, also super ekelhaft. So ein richtiger Pseudo-Rockstar irgendwie. Und die waren so, oh mein Gott, ich dachte kurz, das wäre vielleicht was Besseres, aber es wäre einfach nur das Schlimmste gewesen.
Er kann sehr froh sein, dass sie nicht den Sack zugemacht hat. Ne?
Ja, absolut. Aber so ist es halt manchmal. Man, von außen hat man oft so ein paar Fantasies, die in einer längeren Beziehung, wenn man vielleicht auch zusammen lebt oder so, nicht mehr so viel Platz haben. Und allein diese Fantasie kann dann fehlleiten.
Wird es denn diesen Status geben, wo man sagt, ich bin jetzt 110% glücklich? Das wird es nie geben. Es wird immer was vermeintlich Besseres geben für den Moment. Aber es wird nie diesen Moment geben, wo ich sage, jetzt bin ich zu 100% glücklich. Das ist wie, das ist ein stupider Vergleich, aber wenn ich mir jetzt ein Auto kaufe, sage ich, wow, das ist das Auto, genau das möchte ich haben, nichts anderes. Ein, zwei Jahre später gucke ich auf den Markt, was ist noch so drin jetzt, Generationen entwickeln sich auch im Automarkt und dann sage ich, ja gut, das wäre jetzt eigentlich auch mal was ganz Geiles. Diese Abwechslung halt, ne, und das, da muss man halt dran arbeiten. Ich glaube, das ist ein großer Punkt in der Beziehung, irgendwann dran zu arbeiten. Aber das Angebot hier gerade auch in Berlin, und ich glaube, Berlin hat einen großen Sonderstatus. Wir leben in so einer eigenen kleinen Blase hier. Ne? Single-Hauptstadt Nummer 1 in Deutschland. Wir haben hier einfach ein riesiges Angebot. Wenn man sich ausleben möchte, kann ich das jederzeit so lange, wie ich möchte, tun. Ne?
Und was ich auch interessant finde, du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, Freunde von dir aus deiner Heimat, die in den jungen Jahren schon Hochzeitsbilder haben, die schon Kinderfotos haben. Da ist ja auch ein, ich sag mal, ein ganz, ganz großes Gefälle, ne? Von der Großstadt zur Provinzstadt. Mhm. Und dort geht es ja wesentlich schneller mit der Familiengründung. Und ich denke, das ist auch so ein Punkt. Ja? Die haben weniger Sachen, die dort ablenken können. Ja? Also eine
möge jeder nach seiner Fasson unglücklich werden.
Schön, schön beschrieben. Eine Studie von Lite Partner, kann man jetzt halten, was man will von der Dating-Plattform. Für mich aber sehr interessant. Lite Partner hat herausgefunden, dass Single-Frauen wohl in Großstädten einen höheren Anspruch an ihren nächsten Partner haben. Ja, hat die Gründe, dass sie eine höhere Single-Kompetenz haben. Sie haben meist ein engeres soziales Netz. Ja, indem sie halt Nähe und Kontakt austauschen. Anders hingegen auf dem Land. Ja, wer hier Single ist, gerät schnell in die Einsamkeit. Folge, Frauen sinken. Frauen und Männer, ich würde es jetzt mal nicht pauschalisieren, ich denke mal, wird von beiden Seiten sein, senken halt schneller ihre Ansprüche.
Dating down oder Dating up sind ja dann so amerikanische Diskursbegriffe in der Debatte, die mir beide nicht so gut gefallen. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass da eine Wahrheit dahinter steht. Mir hat ein anderes Wort sehr gut gefallen, nämlich Single-Kompetenz. Die Kompetenz, für lange Zeit ohne festen Partner zu sein. Ich finde, das ist eigentlich was ganz Spannendes, weil ich glaube, dass es auch was sehr Positives ist, das eigentlich dann wenig mit Einsamkeit zu tun hat, sondern mit der Fähigkeit, unabhängig von einer einzigen monogamen, auch vielleicht heteronormativ geprägten Partnerschaft, sozusagen dichtes Netz an sozialen Kontakten, an Nähe und an intellektuellem Austausch zu bilden.
Ich bin gerne allein. Ich bin ein Mensch, ich kann auch gut alleine sein. Viele können das tatsächlich auch nicht. Und auch viele Menschen, die jetzt aus einer langjährigen Beziehung kommen und die sich aufgelöst hat, da fällt man erstmal in ein Loch, denn man ist lange Zeit nicht alleine gewesen. Ging mir genauso. Ich war in meiner Wohnung, in meiner neuen Wohnung auf einmal alleine. Es war völlig, es war ungewohnt. Aber trotzdem habe ich dazu zurückgefunden und ich würde sagen, ich bin ein kompetenter Single. Ich komme mit meiner Situation wundergut klar. Das ist gar kein Problem. Du hast jetzt da gerade eine Studie gehabt von, wie ist das?
Elite-Partner.
Da muss man tatsächlich zahlen, richtig?
Akademiker und Singles mit Niveau haben Geld.
So ein Schwachsinn.
Deshalb bin ich da auch nicht angemeldet.
Darf ich mit einem nicht abgeschlossenen Studienabschluss mich da gar nicht anmelden? Oder wie?
Ich habe nicht mal Abitur. wahrscheinlich, da fliege ich schon in der ersten Bewerbungsrunde raus.
Naja, es kommt wahrscheinlich auf eure Gehaltsklasse drauf an.
Dann muss ich, stell dir mal vor, das wäre ja oberflächlich as fuck, wenn du direkt deine Gehaltsklasse angeben musst, um dich dafür freischalten zu können, dort dein Datingpartner zu finden.
Naja, Dating ist ja in bordieuscher Tradition auch sozial distinktiv. Das heißt, Klasse spielt beim Dating dahingehend schon eine Rolle, dass du unterbewusst in deinem Habitus und allem, was du als kulturelles Kapital ausformst, eigentlich auch immer nur Orte aufsuchst und dich in Sphären, auch in urbanen Sphären bewegst, in denen du Gleichgesinnte triffst. Und Gleichgesinnte, das kann ein intellektuelles Niveau sein oder auch ein Geldbeutelniveau. Das heißt, auch ihr habt in irgendeiner Form immer dieselbe Schicht um euch rum. Dass Akademiker und Singles mit Niveau bei Elitepartnern nochmal eine spezielle Schicht ist oder nochmal einen speziellen Anspruch hat, ist, glaube ich, einfach der Tatsache geschuldet, dass die entstanden sind in der Zeit, wo Dating-Plattformen viel mit einsamen, lower-class Arbeiterberufsleuten um die 60 zu tun hatten.
Würde ich mir jetzt vorstellen, dass das die langweiligsten Dates der Welt sind bei Elite-Partner. Und dann komme ich ins Spiel. Da würde ich mir ja mal direkt mal eine kleine Konfetti-Bombe platzen lassen beim Date.
So ein Party-Shooter von Teddy.
Und dann, und du müsstest dich auch anmelden. Und
dann matchen wir beide uns, Hallöchen.
Und zack, sind wir in der abgefuckten Spielunke. Ne? Wunderbar.
Aber meine Gegenfrage. Ich finde, Single sein ist doch auch, oder jemanden kennenlernen ist doch auch eine Typenfrage, oder? Wenn du nicht kommunikativ bist, deine sozialen Kompetenzen mega low sind, dann bist du am Arsch. Und dann bleibst du halt auch alleine. Da kannst du auf dem Dorf leben, da kannst du in einer Großstadt leben. Wenn du dich nicht mit Menschen unterhalten kannst, du nicht auf Menschen zugehen kannst, du nicht mit Menschen interagieren kannst, die du vielleicht auch nicht kennst, du musst ja nicht mal zwangsläufig jemanden ansprechen. Was ja auch schwierig ist in Berlin, jemanden anzusprechen.
Oh ja.
Weil eine Ansprache wird ja gleichzeitig mit einer Anmache verglichen. Ist in Berlin, habe ich gelesen, sogar noch schlimmer als im Süden der Republik. Wenn du da Norden hochfährst, da wird es wahrscheinlich am allerschlimmsten. Also Singles, fahrt nicht nach Hamburg, zieht nach Bayern oder nach Stuttgart oder wo noch immer, da sind die Menschen einfach mal lieber.
Ich glaube, der Kausalzusammenhang ist eher, dass in Bayern haben wir das Oktoberfest und diese Dinge, wo auch dann viele Schlager sozusagen zum Beischlaf animieren und da muss man keine eigenen Worte mehr finden, sondern man sagt es dann irgendwie mit den Worten von Roland Kaiser oder sowas. Dich zu lieben, dich zu spüren, mein Verlangen. Und ihr könnt euch vorstellen.
Naja. Das denn, hörst du mal auf zu tanzen da hinten? Das sind Tanzsätze, mir schon.
Das ist nämlich jetzt schon das Oxytocin, was ich gerade spüre.
Der in Oxy-Boost. Unserem Blut geht's los.
Oxyboost, ja. Geil. Ich habe letztens, wo du das gerade meintest, hier mit diesem offenen Ansprechen auf der Straße. Letztes Wochenende hatte ich mich ein Date gehabt am Freitag und gehe zu diesem Date. Ich war in der Dachkammer an der Simon-Dach-Straße und da hat vor mir ein Mann eine Frau angesprochen. Waren beide sehr, sehr hübsche Menschen. Aber er war halt sehr abgeklärt. Sie hat gleich direkt große Augen bekommen und sagt, ja, hi. Und dann hat er gesagt, ja, wie heißt du? Ja, ich bin die und die. Aha, cool, ja, cool. Hast du mal Bock, was trinken zu gehen? So geht die, oh ja, ja, doch schon, ja. Und ich denke, ich bin echt stehen geblieben. Ne? Ich habe auf einem sicheren Winkel, habe ich so ein bisschen zugeschaut, weil ich war fasziniert.
Popcorn.
Ich war fasziniert davon. Ne? Er war so abgeklärt, er war so eiskalt und sie war echt hübsch, sie war richtig hübsch. Aber da hat's geklappt und eine bessere Art gibt es nicht eigentlich, jemanden anzusprechen. Ich habe es auch schon getan, ich war im McFit und ich habe im McFit eine Frau gesehen und denke, boah, sieht die gut aus. Und alle haben die angeguckt. Und da habe ich gesagt, scheiß drauf, bin ich hingegangen, habe sie einfach gefragt, ob ich Bock auf was trinken zu gehen. Und das, was sie mir gesagt hat, war, willst du mich eigentlich gerade verarschen? Ich so, wie jetzt? Meinst du das gerade ernst? Ich sehe, ja, schon. Sagt sie, sowas habe ich noch nie gehabt. Mich hat noch nie jemand angesprochen.
Das ist ja voll spannend, ja, weil sie zu schön war. Die hatten alle Angst davor.
Ja, und sie hat noch nie jemand offen angesprochen. In dieser heutigen Zeit wird sie wahrscheinlich angeschrieben oder vollgelallt oder irgendwas.
Oder gematcht.
Im Endeffekt habe ich trotzdem einen Korb bekommen. Sie hat einen Freund gehabt. Egal, aber das sind so meine Eindrücke, die ich dann da im Kopf habe. Ne?
Ich finde, man muss aber auch nicht unbedingt sich daten, um darauf eine Beziehung zu bilden oder Sex zu haben oder sich zu streicheln oder Tantra-Massagen zu machen.
Für was datet man sich denn dann? Oder kann ich auch Freunde haben?
Genau, ja. Aber ich meine ja, du lernst jemanden kennen und einen tollen neuen Freund zu gewinnen, finde ich, ist auch eine super schöne Sache. Ich habe mich jetzt die vorletzte Woche mit jemandem getroffen. Festgestellt, dass es...
Redest du von einer Frau gerade, oder?
Von einer Frau. Ich habe mich mit einer Frau getroffen.
Über Tinder, mit der du einfach nur befreundet. Und du hast sie gesehen, dachtest dir, verdammt, das könnte meine nächste beste Freundin werden. Mit der möchte ich vor Game of Thrones einen Joint rauchen.
Genau. Vor allem, weil ich auch so gerne Joints rauche.
Kannst du mir nachher nochmal kurz aus meiner Aufzeichnung ein Autogramm geben? Ich finde das gerade wahnsinnig krass. Du bist der erste Mensch, den ich so kennenlerne, der sowas macht.
Mhm. mir liegt sehr viel an meinen sozialen Kontakten und dass ich mich mit den Menschen in meiner Umgebung wohlfühle und klarkomme. Und beim Vorfeld festzustellen, dass etwas Engeres und Tiefgründigeres und vielleicht auch Körperliches jetzt nicht unbedingt das ist, worauf beide aus sind, und auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.
Da hat Anna nochmal eine Pille genommen.
Gönn mir nochmal einen hier.
Hau das Zeug hin, wie Kaugummis.
Auf den Schreck der Ansage von Flo hier.
Übrigens, dieses Nasenspray, da hat man geschrieben, dass das halt auch Nebenwirkungen haben soll, dass die Oxytocin-Wirkung nicht unbedingt positiv sein soll, sondern dass Leute halt auch aggressiv werden.
Ja, das ist tatsächlich so, ja. Tatsächlich ist es so. Kann hier aber nicht passieren. Ich habe eine Geld-Zurück-Garantie, Freunde. Was soll denn da passieren? Ich meine, wenn ich meine Kohle zurückbekomme, dann muss das ja glatt gehen.
Geht das auch mit einer Lernpackung, die du zurückschickst?
Bestimmt. Wie ist denn dein Leben, Kathi, jetzt, seit wann bist du in Berlin?
Seit 6, seitdem ich 18 bin. Das heißt, mein gesamtes erwachsenes, feuriges Dating hat eigentlich in Berlin stattgefunden.
Hast du jetzt in der Großstadt hier schon mal eine langjährige Beziehung durchleben können? Hast du eine engere gar nicht.
Nö, also ich werde, wenn ich meinen Kopf schüttel, dann werde ich es nochmal sagen, weil das hört der Leser ja nicht. Nein, ich hatte noch jemanden, den ich meinen Eltern Mamili und Papili vorgestellt habe. Aber um es mit Shirley Bassey's Worten zu sagen, to all the men I've loved before who traveled in and out my doors, waren jetzt auch keine einsamen 6 Jahre.
Okay, also kommst du damit völlig zurecht und sagst, gar kein Problem.
Ich bin tiefster Romantiker, aber mit der Sache mit dem einen ist es ja so, dass man den ja im besten Fall auch nur einmal trifft. Und ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die sagen, ja, also ich habe den einen jetzt schon 3-mal getroffen in Berlin, sondern ja, ich glaube, es gibt für alles seine Zeit. Und wir hatten ja schon das Thema, Mitte 20 in Berlin zu sein, ist auch eine wunderbare Zeit.
Auf jeden Fall.
Es geht auch nicht immer nur um Sex oder nicht immer nur um eine Körperlichkeit, sondern auch mal, ja, sich mit verschiedenen Männern aus ganz verschiedenen Herkunftsbereichen zu treffen und mal zu gucken, so welche Fülle die Liebe da haben kann und das Leben.
Was ja auch in Berlin eine große Sache jetzt geworden ist, oder jetzt nicht nur in Berlin, aber diese Polyamie, dass du halt mit mehreren Menschen zusammen bist.
Polyamorie.
Meine ich ja. Entschuldigung, ich habe kein Abitur.
Polyamorös.
Genau. Ich habe da von mehreren Geschichten gelesen, auch Schwule, die miteinander zusammengezogen sind. Das waren Pärchen, die sich dann dafür entschieden haben, mit noch einem Mann zusammenzuleben. Und die haben 3 Schlafzimmer, aber es gibt keine klare Aufteilung, wem welches Schlafzimmer gehört, weil jeder mal in jedem Schlafzimmer halt nächtigt, ob da jetzt nun, ich sag mal, das zu körperlichen Situationen da kommt, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das finde ich halt auch interessant. Und genauso halt auch mit Frauenbeziehungen und dann halt auch Männlein und Weiblein. Und es waren dann auch so Vierer-Partnerschaften. Und es ist schon, finde ich, ist schon eine sehr interessante Geschichte. Ich weiß aber nicht, ob das so Bestand hat.
Ich habe mal für Bild am Sonntag 2014 eine größere Recherche zum Thema Polyamorie gemacht und hatte damals auch ein Pärchen, die so zwei Leute, also insgesamt 4 Menschen, die eigentlich mal in einer normalen Pärchen-WG zusammengewohnt hatten, bis sie irgendwann mal nach so einer Techno-Party zu 4 nackt in der Küche gelandet sind.
Geil.
Und dann gemerkt haben, okay, wir lieben einander alle. Das heißt, es ist nicht nur körperlich, sondern auch emotional, was Polyamorie ja eigentlich sein sollte. Und die meinten auch, das Anstrengendste ist eigentlich nicht der Eifersuchtsteil, sondern, also nicht der körperliche Eifersuchtsteil, sondern wenn ich zum Beispiel gefeuert werde oder befördert werde oder irgendwas Schönes oder was ganz Schreckliches zu erzählen habe, wen rufe ich zuerst an?
Mhm.
Muss ich es dann immer in die WhatsApp-Gruppe schreiben? Wie plant man das? Also wer hat dann doch Priorität?
Mhm.
Das ist ja in einem Gebilde von 2 Leuten schon mal fragil und jede weitere Person erhöht natürlich eine Instabilität. Das heißt aber nicht, dass die Leute nicht auch glücklich sein können, denn es gibt ja auch viele monogame Paare, die unglücklich sind. Und von dem her denke ich mir, weiß nicht, ob ich das jemals ausprobieren muss, aber ich kann
Monogamie?
Verstehen. Eiskalt. ja, genau, nein, ich meine Polyamorie. Aber ich verstehe den Reiz daran, warum viele Leute in Berlin sagen, wir wollen anders leben. Wir wollen halt versuchen, uns nicht zu besitzen oder so. Ich komme aber halt immer noch aus Bayern. Ich war auf einer katholischen Mädchenschule. Es gibt so gewisse Konzepte, mit denen ich jetzt mit 24 noch meine persönlichen Problemchen habe.
Ich würde gern in der Lage sein, eine offene Beziehung führen zu können.
Ich würde das nicht
gerne tun, jetzt um ganz egoistisch auf meine Vorteile zugreifen zu können. Aber ich bin nicht dazu in der Lage, von meinem Inneren zu sagen, mein Partner ist mir körperlich nicht so wichtig, dass ich sage, geh, du bist frei. Ne? flatter mal los. Das kann ich leider nicht. Sonst würde ich wahrscheinlich auch mit dieser Idee sehr gerne leben wollen. Ich würde es gerne wollen, aber es geht einfach emotional bei mir gar nicht. Und das ist in Berlin schon öfter jetzt, dass ich Leute kennengelernt habe, die sagen, ey, ich führe eine offene Beziehung. Ne? Mein Partner ist jetzt, keine Ahnung, wohnt in der Schweiz. Wir lieben uns. Seit 6 Jahren sind wir ein Paar. Aber wir haben eine offene Beziehung. Ich sage, ey, Wahnsinn.
Aber ihr müsst auch mal denken, es gibt dann auch die Leute, die dann gedatet werden von den Menschen in offenen Beziehungen oder in polyamoren Beziehungen. Und das kann dann interessante Früchte tragen. Zum Beispiel ein Kumpel von mir hatte einen Typen, mit dem er sich öfter getroffen hatte. Und die hatten dann so ihr 5. Date, wo sein quasi Love Interest ihn nach Hause eingeladen hat. Und mein Kumpel klingelt an der Tür, kommt rein und merkt, der wohnt hier nicht alleine. Der hat ihm auch nicht mitgeteilt, dass er in einer offenen Beziehung lebt oder so. Und ich finde, da muss man sich auch überlegen, so ab welchem Punkt im Dating sollte man mitteilen, dass man in so einem Beziehungskonstrukt ist. Und ja, dass man zwar auch zusammen sein kann.
Akte Ehrlichkeit auch, ne?
Damit hätte ich dann auch Schwierigkeiten, wenn ich das jetzt mal auf eine Partnerin ummünze, zu wissen, oder wenn sie jetzt sagt, okay, ich treffe mich heute mit jemand anderem, mit einem Tinder-Date oder wie auch immer, und zu wissen, dass da vielleicht Körperlichkeiten ausgetauscht werden, und das wäre für mich, damit hätte ich Probleme.
Es kann aber zu sexuellen Momenten führen, die sonst in deinem Leben vielleicht nicht eingetreten wären. Also wenn ich jetzt überlege, ich würde in so eine Situation kommen und sagen, gut, da sind ja 2 Frauen anstatt nur diese eine, da musst du das Beste draus machen, ne? Ob das natürlich eine emotionale Bindung auch werden könnte, das ist eine andere Sache.
Hä, wie? Das habe ich jetzt nicht verstanden. In welchem Zusammenhang sind es dann 2 Frauen? Du meinst eher, da wäre noch ein anderer Mann.
Also bei mir war es ein anderer Mann.
Bei mir war es gerade eine andere Frau. Ja. Okay.
Okay,
das ist. Ach so, meinst du das? Ja, gut, mit einem anderen Mann, da könnte man auch wieder mutig sein, aber nee, tatsächlich bin ich da raus.
Verklemmt.
Ja, nee, da muss ich auch. Da passen.
So, meine Klosterschwestern, wie ihr das ja auch gerade hier vernehmt, läuft da auch schon wieder unsere Schlussmelodie im Hintergrund an. Ist das immer so für uns das Zeichen, dass wir dann auch so langsam in Richtung Heimathafen einlaufen? Sind da ja auch schon bei ein paar Minuten hier heute vorangeschritten. Ich finde, dieses Thema könnte man wahrscheinlich an einem Abend gar nicht abarbeiten.
Wir gucken mal, wann die Pillen so richtig reinhauen und trinken noch ein bisschen Bourbon. Und in der nächsten Folge berichten wir dann von unseren Abenteuern, die wir heute hier zu dritt erlebt haben.
Also, ich würde mich freuen, wenn wir uns nochmal an den Tisch setzen können mit dir und das Thema vielleicht noch ein bisschen intensivieren können. Vielleicht auch noch ein anderes Thema mit anschneiden, vielleicht auch ein Thema, über das du dich gerne unterhalten würdest, über das du gerne berichten möchtest, was vielleicht in den letzten Wochen so präsent war, was auch gerade vielleicht zeitgenössisch oder kontemporär ist hier in Berlin, in den Großstädten, und spreche da auch für das hin, denke ich, und die Einladung geht dann von uns beiden raus.
Dustin hat keine Lust, der Doch. Ist schon im Rausch.
Nein, tatsächlich. Ich streiche mich gerade schon die ganze Zeit selber und genieße meinen Oxytocin-Boost, den ich in meinem Körper gerade verspüre. Tatsächlich würde ich mich sehr freuen, wenn wir das nochmal machen. Vielleicht auch an einem anderen Ort, vielleicht wirst du da auch mal zu uns eingeladen, wenn du möchtest.
Vielen Dank.
Von Küche zu Küche springen, ne? Das ist ja quasi dann eine Gastgeberfreundschaftlichkeit bei Flo. Man würde dich in die Küche einladen, dort, wo eigentlich das hier alles schon begonnen hat. Und da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und da wird auch nicht hier so ein Bourbon verdünnt oder sowas, ne? Da wird halt mal richtig aufgegossen.
Ja, da gibt es nämlich einen schönen Obstler aus Thüringen. Der steht da.
Ich kann es kaum erwarten. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja.
Und liebe Grüße an alle Zuhörer.
Danke dir.
Auch von mir, hallo.
Schön, dass ich da bin.
Schön, dass ich da bin.
So.
Ja, danke schön, Kathi. Wunderschön.
Dann ein wunderschönes Wochenende noch, und wir melden uns dann bald zurück im Studio Großstadtballett. Bis dahin, auf morgen. Bis Wiedersehen.